der Podcast der Mediengruppe RTL.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mediengruppe RTL Podcast. Wir möchten heute über den journalistischen Alltag in der Mediengruppe RTL sprechen, zu Zeiten von Corona. Zu Gast ist deshalb Juliane Essling, quasi aus dem Maschinenraum unserer Redaktion. Liebe Juliane, du bist stellvertretende Chefredakteurin der Zentralredaktion in der Mediengruppe RTL. Vorab, was bedeutet das genau?
Genau, also das ist richtig. Als stellvertretende Chefredakteurin der Zentralredaktion bin ich im Prinzip zuständig für die inhaltliche Ausgestaltung und das neue Aufstellen eben unserer zentralen redaktionellen Einheiten. Das bedeutet, dass wir früher kennen die meisten das noch daher, dass sozusagen unsere produzierenden Einheiten alle in verschiedenen Redaktionen gearbeitet haben, also von Sendungsmarken, Nachrichtenmarken bis hin zu eben Magazinredaktionen. Und das haben wir seit ein paar Monaten eben aufgebaut als Zentralredaktion. Wir nennen es hier auch Inhalteherz, das hat man vielleicht auch schon mal hier und da gehört. Und das Ziel dieser Zentralredaktion ist natürlich, dass wir grundsätzlich alle unsere produzierenden Einheiten bündeln, dass wir sehr, sehr viele Plattformen mit den Inhalten bedienen können, dass wir es gleichzeitig aber auch für jeden Markenkern und für jede unserer Sendungen und Online-Angebote entsprechend gestalten können. Und das ist sozusagen die Arbeit in der Zentralredaktion momentan, beziehungsweise eher der Aufbau der Zentralredaktion.
Das heißt, vorher haben quasi Fernsehredaktionen und jetzt zum Beispiel Online-Redaktionen noch so ein bisschen getrennt voneinander gearbeitet. Inwiefern verschwimmt das jetzt? Also wie ist die Ausgestaltung, dass man sagt, irgendwie wir produzieren jetzt für TV und für Online gleichzeitig?
Genau, also so kann man sich das vorstellen. Wir haben vorher relativ getrennt gearbeitet und jetzt sitzen alle beteiligten und produzierenden Kollegen quasi pro Ressort zusammen. Also das heißt, es gibt ein News-Ressort, es gibt ein Politik-Ressort, es gibt ein Sport-Ressort, es gibt ein VIP-Ressort, es gibt ein Live-Ressort und es gibt ein Wetter-Ressort. Das heißt, die Kollegen, die vorher zu den einzelnen Plattformmarken gehörten, die sind jetzt vereint und zwar egal, ob TV oder ob online in einem dieser Ressorts. Und in diesen Ressorts wird dann verantwortlich wirklich alles erstellt, was einem bestimmten Thema zuzuordnen ist. Also dann wissen die Kollegen, ein bestimmtes Thema ist interessant und wird umgesetzt und dann überlegen alle, die vorher für sich nur gedacht und produziert haben, jetzt mittlerweile, okay, wie kann ich das möglichst für jede unserer Plattformen passgenau herstellen? Also da gibt es natürlich total große Unterschiede zwischen den verschiedenen Plattformen. Die einen legen mehr Wert auf eine bunte, unterhaltsame Umsetzung der Themen. Andere legen eher mehr Wert auf eine faktische, rein nachrichtliche Erzählung mancher Geschichten. Und so gestaltet sich das ganz gut aus.
Okay, nun ist es ja am 16. März, hat die Mediengruppe aufgrund der Corona-Krise einen sogenannten Homeoffice-Testtag, müsste ich mal formulieren, für einen Großteil der Belegschaft angesetzt. Also man konnte ja vorher auch schon in Teilen Homeoffice machen. Und jetzt sollte wirklich mal so ein großer Teil dieser Sendezentrale hier in Köln mal ins Homeoffice gehen. Auf diesem Testtag sind dann mittlerweile fast 4 Wochen geworden. Wie würdest du sagen, wie bewältigt ihr denn mittlerweile die Situation organisatorisch?
Also wir hätten uns tatsächlich nicht vorstellen können, dass das überhaupt so funktioniert. Das heißt, diese Corona-Krise wirft uns oder hat uns in den ersten 2 Wochen wirklich massiv vorausgeworfen oder vorangebracht, was genau das Thema angeht, das Produzieren aus dem Mobile Office. Und das hätten wir uns vorher in der Form und auch in der Qualität, in der wir das abliefern wollen und müssen für unsere Plattform, gar nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Das ist auch mit großen Teilen und mit großen Anstrengungen der technischen Dienstleister verbunden, also unserer CBC, den Kollegen, die quasi Tag und Nacht dann versucht haben, quasi wirklich über 2 oder 3 Tage, gerade in den ersten 2 oder 3 Tagen zu überlegen, welche Anwendungen brauche ich, damit ich beispielsweise einen Beitrag von zu Hause vertonen kann. Oder aber, was kann ich tun, damit die Kollegen hier nicht in die Schnitte kommen und die Cutter trotzdem hier schneiden können? Wie können wir das gestalten? Und das hat uns schon überrascht, mit welcher Kreativität und Leidenschaft und mit wie viel Power da alle Kollegen an einem Strang gezogen haben und wie wir das dann wirklich umsetzen konnten, sodass jetzt ein wirklicher Großteil des produzierenden Contents tatsächlich aus dem Mobile Office gemacht werden kann. Und das ist schon erstaunlich.
Wobei ja sicher ein großer Teil auch dieser Sendeabwicklung wahrscheinlich doch noch hier passieren muss.
Genau, es gibt ein Kernteam sozusagen. Und das ist genau auch das, was wir mit dieser Maßnahme, dass wir relativ früh, wie alle anderen Kollegen in der Mediengruppe, auch für die journalistischen Einheiten gesagt haben, jetzt gehen wirklich so viele wie können ins Homeoffice oder ins Mobile Office, weil wir diesen kleinen Kern der Menschen, die Sendeabwicklung zu bewerkstelligen haben, wirklich schützen müssen. Das heißt, es sind die Leute in der Regie, die für den Ablauf zuständig sind. Es sind die für die Markenkerne der Sendung, die wirklich ausstrahlen, verantwortlich sind. Es sind die Maskenkollegen aus dem Styling. Es sind die Moderatoren natürlich vornehmlich und dann eben auch die CVDs, die Chefs vom Dienst, die Sende-CVDs, die Producer, also alle die wirklich für die reinen Abläufe hier vor Ort, was unsere Sendungen angeht, zuständig sind. Das heißt, das sind immer noch, wir sind ein großer Haufen, insofern fühlt sich das für uns wenig an, aber es sind natürlich immer noch roundabout 250 Leute in etwa.
Aber wenn man davon ausgeht, dass wir, glaube ich, mit so etwa 3000 Leuten hier im Sendezentrum in Deutz arbeiten, ist es ja schon wirklich enorm zusammengeschrumpft.
Genau.
Also, wenn wir da enorm viel aus dem Mobile Office machen. Was würde denn jetzt in dem Fall passieren, angenommen jetzt in der Senderegie, da ist ein Team zu Werke und da würde wirklich jemand erkranken, würde sich infizieren?
Das war unser Worst Case tatsächlich oder unser Worst Case Szenario, was wir angemalt haben und bei dem wir auch uns verschiedene Szenarien relativ früh ausgedacht haben. Das heißt, es gibt bestimmte Teams und das zieht sich bis zu den Moderatoren durch. Wir haben insgesamt 35 Moderatoren. Es gibt bestimmte Teams bei uns im Haus und auch in der Regie, die quasi switchen. Also wir haben so einen 2-Wochen-Rhythmus und haben von Anfang an gesagt, die ersten, die quasi ins Mobile Office gegangen sind, sind auch die da bleiben und zwar für 2 Wochen und nach 2 Wochen hat das Team jeweils gewechselt, sodass wir sozusagen untereinander keine, in großen Teilen, da wo es möglich war, auf jeden Fall keine Überschneidungen hatten und sozusagen für die Kollegen, die überwiegend hier bleiben mussten, für die gab es ganz massive Sicherheitsvorkehrungen in der Regie, wurden neue Wände gebaut, die sozusagen zwischen den Regisseuren, zwischen dem Aufnahmeleiter, zwischen dem Ablaufkoordinator, zwischen den CVDs in der Regie sind, damit die sozusagen sich nicht anstecken können. Wir haben sozusagen Listen ausgelegt, wo jeder, der diese Regie betritt, sich mit Namen eintragen muss, dass man weiß, sollte es einen Fall geben, weiß man sofort, war der in der Regie, hat der möglicherweise 10 oder 15 Leute angesteckt. Wir haben toi, toi, toi bis heute tatsächlich keinen positiv getesteten Fall gehabt unter diesen Kollegen, die sozusagen in diesem Kernteam sind. Waren aber auch so aufgestellt, dass ich jetzt sagen würde, mit einer Rotation hätte das auch hingehauen, hätte auch geklappt. Aber natürlich sind die Maßnahmen und die Sicherheitsvorkehrungen für alle die so hoch, dass also selbst in dem Moment, wo jemand mit einem positiv Getesteten in Verbindung gebracht wurde, weil er mit dem vielleicht in einem Raum war vor 3 Wochen, wurde derjenige sofort für 2 Wochen in Quarantäne gesteckt, sodass er gar nicht mehr hier im Büro gewesen ist. Insofern waren wir da sehr restriktiv von Anfang an. Und das hat uns zumindest dahin gebracht, dass wir bis jetzt ohne weiteres tatsächlich unsere Sendeabwicklung so fortsetzen konnten.
Wie sieht denn jetzt mit dieser reduzierten Mannschaft auch der konkrete redaktionelle Alltag in einem Ressort zum Beispiel aus?
Das Interessante ist, dass der Alltag sich gar nicht so viel verändert, außer dass eben ganz viel digital passiert. Also dass die Konferenzen einfach online gestattet werden mit verschiedenen, mit Teams, mit Zoom. Also da gibt es ja ganz viele Anbieter. Da wird auch auf, glaube ich, mittlerweile alle in irgendeiner Art und Weise zurückgegriffen. Insofern ist das vom Ablauf, was so Konferenzstrukturen angeht, dass man morgens einmal die Themenangebote checkt, guckt, für welche Plattform was interessant ist, das hat sich gar nicht so groß geändert. Da sind die gleichen Zeiten geblieben. Es ist eben jetzt interessant, dass man quasi irgendwo sitzt und in einen Bildschirm mit 50 Teilnehmern guckt und so viele kleine Fensterchen hat und dann auch gemeinsam brainstormen kann. Also das tatsächlich hat sich zwar die technische Umsetzung so ein bisschen verändert, aber die Sache an sich nicht. Das hat uns auch erstaunt, dass das so möglich ist. Also natürlich vermissen mittlerweile viele hier auch die Kollegen oder vermissen es überhaupt, klar, hierher zu kommen, weil die meisten von uns kommen ja gerne hierher und schätzen auch den Kontakt mit den anderen und den Austausch. Aber was die Abläufe angeht, hat sich gar nicht so viel verändern müssen. Also zumindest nicht, was die Arbeit in den Ressorts angeht. das, was die Realisierbarkeit bestimmter Geschichten angeht. Es gibt natürlich in den Ressorts Redakteure, die hier vor Ort sind, die sozusagen die Sachen hier schneiden, mit Abstand vom Cutter, wenn sie denn überhaupt in den Schnitt gehen. Manche können es auch von woanders schneiden. Das heißt, die hier arbeiten, haben schon einen Koffer voll zu tun. Also dafür, die bleibt schon noch sehr, sehr viel übrig, weil natürlich ganz viel Koordination jetzt plötzlich hier auf das Sendezentrum gelegt ist, was vorher sozusagen über alle gelegt war. Insofern ist das schon ganz schön viel Holz, aber grundsätzlich hat sich an den Abläufen in Ressorts erstmal nichts verändert.
Wie macht ihr das denn mit den Außenreportern oder mit Korrespondenten, die ja auch viel draußen unterwegs sein müssen, die ja auch Interviews führen oder Töne holen, wie wir so schön sagen? Wie werden die geschützt?
Wir haben so einen Maßnahmenkatalog verabschiedet, unter anderem, dass nur noch O-Töne geangelt werden, also mit den Mikrofonen nicht mehr sozusagen sofort der Reporter neben dem zu Interviewenden steht. Es gibt Maßnahmen, dass die Teams mit Kameramann und Reporter in unterschiedlichen Autos anreisen, dahin, wo sie Interviewpartner haben. Wenn es geht, machen wir Interviews per Skype und machen sie gar nicht selber, aber es gibt eben auch viele Geschichten, die wir vor Ort drehen müssen, um die Menschen auch tagtäglich aufzuklären, wo wir nicht darauf verzichten können, vorbeizufahren. Und da wird sich tatsächlich mit den Teams draußen genau an die Standards gehalten, die wir festgelegt haben, wie zum Beispiel so und so viel Abstand. Das gilt genauso bei Dreharbeiten, eben die Angeln, mit denen man möglichst weit weg ist, verschiedene Anreiseautos, mit denen man dann anreist und so weiter. Und darüber hinaus sind auch die Teams in den Außenstudios in verschiedene Außen- und Innenteams eingeteilt. Das heißt, es gibt tatsächlich die jetzt immer drin sind und schneiden, und es gibt die immer draußen sind und drehen. Und so sind wir bis jetzt ganz gut durchgekommen. Ja, wir hatten auch eine Zeit, es gibt natürlich auch noch die Kollegen, die sind vielleicht noch herauszuheben, die tatsächlich in Corona-Gebieten gedreht haben oder drehen, die sozusagen besonders in den Anfangszeiten in Heinsberg, in Italien, die also wirklich vor Ort waren, von denen wir nicht ausgingen, wo wir einfach nicht wussten, man so schnell ja nicht rausfindet, ob die unter Umständen auch sich angesteckt haben könnten irgendwo. Und die haben wir sozusagen immer sofort in Quarantäne geschickt. Das heißt, immer so lange wieder jemanden woanders hingeschickt, beziehungsweise Kollegen, die schon in einem Quarantänegebiet waren oder in einem Herd, wie jetzt beispielsweise Heinsberg, die dann in ein neues Gebiet geschickt und nicht neue Kollegen wieder in ein neues Gebiet geschickt. Also wir haben quasi verschiedene Szenarien durchgespielt, und die waren alle relativ individuell. Also wir haben gar nicht so mit einer Gießkanne übergegossen, sondern haben wirklich geguckt, wie kriegen wir für jeden einzelnen Reporter, den wir gerade draußen haben, die beste Lösung hin. Das muss der nach Hause, kann der kommen, bis wo kann der kommen, wen schicken wir hinterher, schicken wir überhaupt jemanden hinterher. Also das war viel koordinative Arbeit in den letzten Wochen.
Und zusätzlich habt ihr ja, glaube ich, auch noch irgendwie neue Standards eingeführt, dass auch die Technik jetzt immer desinfiziert wird nach jeder Nutzung. Wir arbeiten natürlich auch mit den Plastiküberzügen über den Popschützen, auch jetzt gerade in diesem Interview, falls man das ab und zu mal rascheln hört.
Genau.
Und ja. Masken und Handschuhe liegen ja hier im Haus auch aus. Desinfektionsmittel genau. Gibt's auch. Von daher sind wir ja gut aufgestellt. Was würdest du denn sagen, irgendwie, was man hier nach vielleicht auch für positive Aspekte aus dieser Krise ziehen kann, auch so für uns als Medienhaus?
Also ich glaube, grundsätzlich, was uns wahnsinnig beeindruckt hat, ist, mit wie viel Kreativität und mit wie viel was und wie plötzlich möglich war. Ne? Also wie viele schnelle Ideen umgesetzt worden sind, wie schnell Kollegen, also weil was wir natürlich schon festgestellt haben, und die Anforderungen an uns, je größer die Krise wurde, desto größer wurden die Anforderungen an die journalistischen Einheiten, was natürlich logisch ist, dass man möglichst 24 Stunden eigentlich berichten kann und dass man ganz viele Specials macht, um die Leute draußen zu informieren, und dass die Zuschauer und User draußen auch viel, viel mehr sich informieren, als sie das normalerweise tun. Das ist total logisch. Und wir haben festgestellt, wie viel wir ausprobieren können und wie toll das geht, wenn man einfach mal eine Idee hat und sagt, das machen wir jetzt einfach in 12 Stunden, weil wir haben die Fläche gerade dafür. Wir können beispielsweise einfach eine Call-In-Sendung, wenn wir merken, Zuschauer haben ganz viele Fragen, das merken wir innerhalb unserer Nachrichten- und Magazinformate sehr, sehr schnell, weil wir natürlich immer so ein Zeitfenster haben von, keine Ahnung, 6 Stunden, die wir täglich live senden. Und immer über all unsere Kanäle feststellen, wo ist gerade so die Stimmung im Land, können wir sehr, sehr schnell darauf reagieren und eben beispielsweise eine Call-In-Sendung von einem auf einen anderen Tag aus dem Boden stampfen, wo wir feststellen, das sind gerade die Experten, die am meisten gefragt sind. Es sind in einer Woche eher die Ärzte, die Virologen. In der nächsten Woche sind es aber dann eher Pädagogen, Anwälte, Wirtschaftsexperten. Das hat uns, ich glaube, was wir da mitnehmen können, ist tatsächlich so ein Stück weit wieder sich öffnen und noch schneller sein, Ideen umzusetzen und die Möglichkeit zu nutzen, einfach mal drauf loszuproduzieren und sich das zuzutrauen. Und man merkt da immer wieder, wie viel Potenzial da freigesetzt wird, gerade hier bei uns allen, weil das kennen irgendwie alle so und da braucht man nur einen Knopf zu drücken und alle laufen los. Das ist eigentlich eine ganz schöne Erfahrung.
So, es setzt auch eine gewisse Energie nochmal frei.
Total.
Dass man auch diesen Druck dann, ja, natürlich hat jetzt dieses erhöhte Newsaufkommen, dieses tägliche, immer quasi an diesem großen Überthema sitzen. Du sagtest gerade 6 Live-Stunden, das bezieht sich ja auf RTL. Wenn wir bei NTV, die senden ja quasi rund um die Uhr Nachrichten. Wie ist da genau die Zusammenarbeit ausgestaltet?
Genau, das ist, die NTV-Kollegen sind auch in den Ressorts organisiert. Das heißt, das ist im Prinzip genau das gleiche System. Das Positive, was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich dieses Gefühl bei allen gleichermaßen, am Ende sind wir dafür Journalisten geworden. Das ist genau so eine Situation, in der Leute brennen und in der sie sagen, ich kann auch 24 Stunden durcharbeiten, wenn ich darf, weil ich will einfach weitermachen und ich will Beiträge machen und ich will Artikel schreiben und ich will Videos drehen, ich will das sogar selber machen und mich interessiert dieser eine Aspekt noch, das recherchiere ich noch schnell. Also das ist natürlich gerade eine Situation, die für uns fast schon, ja, das ist eine, für die man, bei der man weiß, warum man diesen Beruf gewählt hat. Und insofern setzt das unheimlich viel Energie frei. Und die Kollegen von NTV sind da in den Ressorts genauso organisiert wie die Kollegen von RTL. Das heißt, es geht ja noch viel weiter mit Audio Now, mit NTV. Also alle arbeiten in den Ressorts gemeinsam an den Themen und jeder bringt seinen Aspekt noch mit rein und zieht dann wiederum das raus, was für seine Plattform und für seinen Sender genau das Richtige ist.
Und dieses erhöhte Energieaufkommen hat sich ja jetzt quasi auch vor allem im März ja auch in verbesserten Zahlen und Reichweiten für die Mediengruppe niedergeschlagen.
Ja, genau. Wir sind total beeindruckt, wie das Zusammenspiel gerade ist und wie auf allen Plattformen da die Informationen von ntv.de bis hin zu RTL Aktuell, Nachtjournal, Guten Morgen Deutschland, also tatsächlich unsere Eckpunkte, die wir so über den Tag haben, beziehungsweise eigentlich natürlich auch in der Nacht, und dann eben unsere 24-Stunden-Nachrichtenangebote wie ntv.de, genauso wie rtl.de. Also das sind schon erstaunliche Zahlen, sage ich mal, die uns natürlich total freuen, aber die uns aufgrund dessen, dass wir merken, wir selber senden ja nicht 24 Stunden, auch nicht so richtig wundern, weil wir denken, ja, das ist ja halt jetzt gerade genau das, was die Leute wissen wollen. Und da aktualisieren wir, glaube ich, so schnell wie kaum jemand in der Medienlandschaft. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele mit einer Mischung aus Bewunderung und Neugierde gerade zu uns gucken und sich überlegen, wie machen die denn das in der Dimension, mit der Schlagzahl und mit der Menge, mit der sie da produzieren und aktualisieren und so. Also das kommt schon an, glaube ich, da draußen.
Absolut. Also wenn wir bedenken, dass wir ja vor kurzem noch intern noch gesprochen hatten über diese 20 Millionen Menschen, die wir an einem Tag auf allen Plattformen erreichen, also sowohl TV als auch digital. Und das dann jetzt an diesem 22. März, das war ja, glaube ich, der Tag, an dem das Kontaktverbot dann verkündet wurde von der Kanzlerin, dass man da auf einen Rekordwert von 34,5 Millionen kam und dann im Durchschnitt im März sogar auf fast 30 Millionen. Also quasi diese große Zahl, die man eh schon hatte, dann noch um ein Drittel noch erhöht hat.
Ja.
Das ist ja, also wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr diese Zahlen seht und seht, diese harte Arbeit in dieser stressigen Zeit, die kommt so gut an?
Ja, wir hatten tatsächlich im Januar ja so die ersten Rekorde, auch mit unseren Digitalangeboten, mit rtl.de und ntv.de im Februar dann nochmal. Da hat sich so langsam angebahnt. Wir haben aber da schon gedacht, ich glaube, wir waren bei 4 Millionen rtl.de Unique-Usern und haben da schon gedacht, das ist kaum zu toppen und das werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr so schnell erreichen können. Da müssen wir schon richtig hart arbeiten, haben aber gesehen, dass es möglich ist und dass es allen Beteiligten total total viel Spaß gemacht hat. Und dann das im März nochmal so zu toppen, hat wirklich, da waren jetzt alle völlig, völlig baff. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch echt viel, viel Arbeit. Also diese Strecken, die da gefüllt werden und dadurch und eben das in Kombination, das muss man sich vorstellen, wie wir sind ja gerade relativ ausgedünnt dann doch hier im Sendezentrum und gleichermaßen auf der anderen Seite gibt es so viele Herausforderungen und so viele Sonderplattformen und Sonder- und Specials, die wir produzieren, bedienen, Sendungen montagsabends, an Livestreams, die wir machen. Also das ist natürlich grundsätzlich mit erhöhtem Personalaufwand verbunden, logischerweise. Und wenn man das jetzt nochmal in Relation setzt zu dem, was wir da gerade erreichen, ist das eine besondere Leistung von allen, die daran beteiligt sind.
Was würdest du denn jetzt Kritikern entgegnen, die sagen, irgendwie, vielleicht sollten die Medien gerade in dieser Corona-Krise dann auch irgendwann mal ein bisschen sich in Zurückhaltung üben?
Das würde ich im Sinne schon nicht so richtig verstehen, weil ich glaube, dass wir grundsätzlich schon so berichten, dass wir das abbilden, was da draußen passiert und dass wir vor allen Dingen auch den Auftrag haben, dass wir Menschen informieren und dass wir vor allen Dingen alles, was Menschen verunsichert, auch für sie einordnen. Und da sind wir natürlich gerade in der Zeit, dass ich glaube auch, es gab selten so viele Wochen, wo man auch viral so vielen verschiedenen News und auch Fake News ausgesetzt war, die man, glaube ich, als normaler Konsument im Zweifel gar nicht einordnen kann. Und ich glaube, dass die Menschen da draußen schon schätzen, dass wir zu all unseren Uhrzeiten, 24 Stunden auf unseren Digital- und Online-Plattformen, dass wir das am Ende auch einordnen und dass wir nicht nur per WhatsApp Videos rumschicken und sagen, dieser Virologe hat jetzt das gesagt, der andere sagt aber leider das, wissen wir jetzt auch nicht so genau, sondern dass das immer bei uns eingeordnet wird und dass wir den Menschen versuchen zu erklären, wo wir gerade stehen, mit welche Zahlen wir benutzen, welche Zahlen die Zahlen sind, die vielleicht ein bisschen fundierter sind als andere Zahlen und warum das so ist, wie die einen an die eine Zahl, wie die anderen an die andere Zahl kommen, das schätzen die Menschen da draußen schon sehr. Insofern halte ich Zurückhaltung, das wäre Zurückhaltung an der falschen Stelle, weil das würde bedeuten, wir würden die Sorgen und die Nöte der Menschen da draußen nicht für voll nehmen und würden einfach sagen, ja nee, dann lassen wir es jetzt mal. Das würde ich nicht verstehen.
Meinst du, da könnte vielleicht irgendwann so auch, wenn jetzt diese ganzen Maßnahmen noch länger andauern, auch so eine Art Übersättigung bei den Menschen eintreten? Auch sie über das Thema zu informieren? Wenn man dachte, das wird ja eh noch jetzt Wochen und Monate dauern?
Ich kann mir das nicht vorstellen, weil es jeden in seinem Leben so massiv einschränkt und betrifft. Das ist wirklich jetzt mal eine Sache, die jeden von uns mitnimmt, als Eltern, als Väter, als Mütter, als Selbstständige, als Festangestellte, als jemand, der seine Kinder zur Oma und Opa gibt, zur Betreuung. Also ich glaube, da geht es den Leuten einfach grundsätzlich um das Naheliegende. Und das ist, wie verbringe ich beispielsweise mein Osterfest, wenn ich nicht zu Oma und Opa fahren kann. Und da wird es jeden Tag was geben, was man aufschnappt, wo man denkt, hat denn der jetzt der Spahn gesagt, nach Ostern geht's weiter oder nicht? Wie ist das mit der schulischen Betreuung meiner Kinder? Ich glaube, das betrifft einfach so viele Menschen im Kern ihrer Lebensplanung und ihres Tagesablaufes, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das abnehmen wird, das Interesse an allem, was man dazu neu eingeordnet bekommt.
Zum Abschluss noch kurz, wie schaltest du ab von diesem ganzen Corona-Overkill und diesem 24/7-News-Alltag?
Ich gucke dann Let's Dance abends und dann ist abgeschaltet. Nee, also auch, aber
grundsätzlich. Was übrigens ja tatsächlich auch noch Bestwerte einfährt, weil ja offensichtlich auch der Bedarf da ist, sich ab und zu auch mal ein bisschen abzulenken, ne?
Genau, das ist ja das andere. Das andere Große ist natürlich Zerstreuung. Also einfach in genau diesen Zeiten einfach abends auch mal zu sagen, so, jetzt möchte ich mal die Beine hochlegen, ich möchte es nicht mehr hören, alles, morgen geht's weiter, aber jetzt brauche ich mal so ein bisschen Glitzer und Glamour und das ist irgendwie schöne Unterhaltung. Das ist ja, hat ja genau den gleichen Wert, das ist ja total schön. Insofern, am besten abschalten mit was man streamen kann, im besten Fall bei TV Now. Da gibt es ganz viele tolle Angebote im Moment. Es gibt ja jeden Tag sogar eine Serie, die man streamen kann, kostenlos. Insofern ist das schon mal ganz toll. Und ansonsten abschalten, tja, wie schaltet man ab? Ich glaube, grundsätzlich, wenn man Nachrichten macht, ist man nie raus. Das ist irgendwie was einen immer beschäftigt. Und das beschäftigt einen, weil es einem Spaß macht und weil es einen interessiert. Insofern ist das, strengt einen das ja nicht an, sondern es ist ja eigentlich nur was man ja mit Leidenschaft 24/7 verfolgt.
Was einen auch erfüllt.
Genau, was einen auch erfüllt.
Liebe Juliane, vielen Dank für deinen Besuch und euch in der Redaktion weiterhin noch viel Erfolg und auch viel Kraft und Energie.
Dankeschön.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.